Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und sehr nachdenklichen Ukrainern, die hier leben und sich fragen, wie können sie der alten Heimat am besten helfen. Außerdem beschäftigen wir uns mit Verkehrswegen oder besser gesagt mit Verkehrsbaustellen, marode Straßen und Brücken, aber auch Wasserwege. Und wir haben uns Leben in Deutschland erzählen lassen, von Menschen, bei denen am Ende des Gehalts noch so viel Monat übrig ist und von denen, die im Hochlohnland arbeiten. Guten Abend. Der Ukraine-Krieg hat in Deutschland eine Diskussion entfacht um die Wehrpflicht, die heute eine Dienstpflicht sein und auch so heißen könnte. Also nicht nur in der Kaserne, sondern auch zum Beispiel im sozialen Bereich, beim technischen Hilfswerk oder bei der Feuerwehr geleistet werden kann. 2018 hatte die damalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer mit so einem Vorschlag keinen Erfolg. Jetzt also von einigen Politikern ein neuer Anlauf aus gegebenem Anlass. Aber auch der wird sicher nicht schnell entschieden. Während in Berlin also für und wider eine Art Wehrpflicht in der Theorie diskutiert wird, ist die Frage, was wird von mir erwartet? Melde ich mich für den Dienst an der Waffe? Eine ganz reale Frage, die jetzt beantwortet werden will. Der ukrainische Präsident hat alle Männer aufgerufen, ihr Land zu verteidigen. Tausende gebürtige Ukrainer leben in Deutschland und sehen die Nachrichten, hören die Berichte ihrer Verwandten über den Krieg in ihrer alten Heimat. Was macht das mit ihnen? Sollen sie die Sicherheit hier aufgeben und dort kämpfen? Wie geht Kämpfen eigentlich? Aber einfach zuschauen? Also viele Fragen, die sich stellen. Inga Lisegewitsch hat Antworten gesammelt.
Guten Tag, ich heiße Albert und bin 45 Jahre alt. Ich arbeite im IT-Bereich, momentan als Fachmann für technischen Support in Hamburg. Ich wohne bereits seit 18 Jahren in Deutschland und besitze seit 5 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit. Geboren bin ich in Kharkiv in der Ukraine. Vor Beginn des Krieges in der Ukraine habe ich mich als Weltbürger bezeichnet. Ich entstamme einer komplett russischsprachigen Familie. Zu Hause wurde nie ukrainisch gesprochen. Obwohl es meiner Mutter gut konnte, wurde es zu Hause nicht gesprochen. Also habe ich mich nicht besonders ukrainisch oder russisch oder deutsch gefühlt. Das war mir im Grunde egal. Doch jetzt fühle ich mich zu 100, ja zu 150% als Ukrainer. Bei der allgemeinen Mobilmachung musste ich sofort an meine Freunde denken. Ich habe in der Ukraine keine Verwandten mehr, aber ich habe Freunde in allen Landesteilen. An sie musste ich denken. Ich habe sie angeschrieben oder angerufen. Ich habe sie gebeten, sich so oft wie möglich zu melden. Dann habe ich überlegt, wie ich helfen kann. Es gibt viele Gründe, warum ich nicht an die Front gefahren bin. Erstens, ich bin kein besonders guter Krieger, auch aus gesundheitlichen Gründen. Zweitens, weil ich der Ukraine von hier aus viel mehr nutzen kann, als wenn ich dort wäre. Ich beteilige mich auf unterschiedliche Weise. Ich nehme als Computerspezialist an allen DOS-Attacken gegen staatliche, propagandistische Internetseiten der Russischen Föderation teil. Ich sammle Spenden. Ich bin in den sozialen Netzwerken aktiv. Über meine sozialen Netzwerke verbreite ich die guten Nachrichten aus der Ukraine und die wichtigsten Informationen, auch humanitäre und medizinische.
Ich heiße Maxim Melnik und bin 38 Jahre alt, Journalist, Regisseur und Kulturmanager. Ich studiere an der Filmhochschule Babelsberg und lebe seit 2017 in Berlin, also 5 Jahre. Natürlich fühle ich mich als Ukrainer. Als ich von der allgemeinen Mobilmachung gehört habe, war mein erster Gedanke, in die Ukraine zu fahren. Selenskys Ansprache war definitiv an mich gerichtet, als hätte er mich persönlich angesprochen. Aber da ich keinen Wehrdienst geleistet habe und keine militärische Erfahrung habe, dachte ich, dass ich etwas anderes tun sollte. Also habe ich gemeinsam mit Freunden eine Kampagne zur Versorgung des Lazaretts in Lviv mit Medikamenten gestartet. Wir haben eine lange Liste mit Medikamenten bekommen, die dort benötigt werden. In 3 Tagen sind Arzneimittel im Wert von 10.000 Euro zusammengekommen. Die Medikamente werden diese Woche nach Lviv gebracht. Ich finde das nützlicher, als bei der territorialen Verteidigung in meiner Heimatstadt Uschgorod zu helfen, wo zum Glück nichts passiert und es bisher ruhig ist. Es gibt Geflüchtete, es gibt Angst, aber dort ist die Situation ruhig. Als Präsident Zelensky uns aufgefordert hat, sich bei der territorialen Verteidigung einzutragen, habe ich meine Freunde abtelefoniert. Die haben sich eingetragen, hocken aber zurzeit tatenlos zu Hause. Also ist es besser, dass ich dort helfe, wo ich helfen kann. Ich werde ganz bestimmt Schuldgefühle bekommen, weil ich in diesem Augenblick nicht physisch in der Ukraine bin. Obwohl ich von Berlin aus alles tue, was ich kann, werde ich dieses Gefühl haben. Das Gefühl, während des Maidan 2014 konnte ich nicht zu Hause in Uschgorod rumsitzen und bin hingefahren. Ich werde dieses schlechte Gefühl und Gewissensbisse haben, weil ich mich leider physisch außerhalb der Ukraine befand.
Ich heiße Igor, bin 60 Jahre alt und arbeite als Lastwagenfahrer. Ich wohne seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Ich bin in der Ukraine geboren und aufgewachsen und fühle mich als Ukrainer.
Народився, виріс в Україні, відчуваю себе українцем, звичайно. Коли почув на початку.
Als ich von der Mobilmachung gehört habe, war mein erster Gedanke, Sachen packen und losfahren. Genau das, was ich jetzt machen werde. Heute oder morgen fahre ich los an die Front. Ich habe mir Urlaub genommen. Danach wird man weitersehen. Ich war hier in Deutschland, als der Krieg begonnen hat. Ich habe mich so gut wie möglich vorbereitet. Allerdings habe ich keinen Helm und keine Schussweste auftreiben können. Was soll's, dann fahre ich halt ohne. Wird schon gehen. Irgendwie werde ich schon zurechtkommen. Warum ich diese Entscheidung getroffen habe? Welche hätte ich denn sonst treffen sollen? Soll ich mir dieses ganze Grauen mit Popcorn unter der warmen Decke in Deutschland anschauen? Ich bin Ukrainer, das ist meine Pflicht. Ich kenne auch andere, die an die Front fahren. Als ich meine Tochter und meine Enkelin von der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt und nach Deutschland gebracht habe, habe ich auf der Autobahn viele Autos mit ukrainischen Nummern gesehen. Richtung Breslau saßen Frauen am Steuer und hinten die Kinder. Richtung Ukraine fuhren Autos mit Männern am Steuer und hinten saßen auch Männer. Das war sehr anschaulich.
Inga Lisejewitsch hat drei Ukrainer hier in Deutschland getroffen und ihre Gedanken über den Krieg in der alten Heimat aufgenommen. Wenn Sie gerne stundenlang im Auto rumsitzen, dann kommen Sie nach Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht nur das Einwohnerstärkste, sondern auch das Stauland Nummer 1. Hier verbringen viele Menschen ordentlich Lebenszeit auf der Autobahn. Und nicht nur dort. Das hat etwas damit zu tun, dass immer mehr Menschen auf vier Rädern unterwegs sind. Aber in NRW liegt auch einiges im Argen. Marode Brücken machen den Autofahrern zu schaffen. Die sind in manchen Teilen des Landes dauergenervt. Denn oftmals wird mit der Sanierung gewartet, bis nichts mehr geht, sprich Dauerstau für die Autofahrer und Abriss der Brücke mit aller Malesche, weil Reparaturen zu spät kommen. Das ist übrigens ein Problem auch in anderen Teilen Deutschlands. Ein Grund dafür ist, dass so viele Brücken wenige Jahre nach dem Krieg gebaut worden und nun eben in die Jahre gekommen sind. Jede 10. Brücke in Deutschland ist in einem unbefriedigenden oder sogar ungenügenden Zustand. Felicitas Böselager hat sich in Lüdenscheid angehört, wie es ist, wenn eine Autobahnbrücke plötzlich nicht mehr genutzt werden kann.
So klingt es, wenn die Planung der öffentlichen Hand versagt.
Als ob eine Katastrophe, also mir fehlen jetzt auch die Worte, Entschuldigung, aber als ob eine Katastrophe ausgebrochen ist und das natürlich vor unserer Haustür.
Seit Anfang Dezember rauschen Tag und Nacht Sattelschlepper, Lieferwagen, Autotransporter und Pkw am Haus von Konstantinos Halkidis vorbei. Sie bremsen, piepen, fahren an, hupen. Manchmal steigen Fahrer aus und erleichtern sich am Straßenrand. Die Müllbelastung ist enorm. Halkidis wohnt an der Lennestraße in Lüdenscheid und er kann nicht mehr.
Vor allen Dingen auch, wenn man kleine Kinder hat im Alter von 4 und 6 Jahren, ist das schon eine Belastung.
Die entstanden ist, weil im Dezember von einem auf den anderen Tag die Rahmedetalbrücke der A45 bei Lüdenscheid gesperrt wurde. Sie ist so marode, dass keiner sie mehr befahren darf. Weil es keine Alternativrouten gab, landete der gesamte Autobahnverkehr auf den Straßen Lüdenscheids. Es waren Tage des Chaos. Inzwischen sorgen Umleitungen und neue Ampelschaltungen für eine gewisse Entlastung. Aber es fahren immer noch über 20.000 Fahrzeuge pro Tag durch die kleine Stadt im Sauerland. Die A45 ist die Hauptverkehrsader des Sauerlands und zum Ruhrgebiet hin. Dass sie nun durchtrennt ist, spüren nicht nur die Anwohner, sondern auch die dortige Wirtschaft, sagt Nordrhein-Westfalens IHK-Präsident Ralf Stoffels.
Auf diesen Ausweichrouten sind die Kleingewerbetreibenden, das heißt Einzelhändler, Gastronomie, Hotellerie, bis teilweise bis zu 70, 80 oder 100% Umsatzverlust, weil einfach keiner mehr dorthin kommt. Da sind tatsächlich Existenzen bedroht.
Selbst die Parkplätze der Händler seien zum Teil dauerhaft besetzt, weil Lkw-Fahrer sich an ihre Ruhezeiten halten müssen. Neben dem Einzelhandel leidet auch der Mittelstand, erzählt Stoffels.
Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen Industrieregion Nummer 1. Das heißt, hier sitzt die Zulieferindustrie, unter anderem auch für die Automobilindustrie, unsere Schlüsselbranche in Deutschland. Und die bekommen weder ihre Rohstoffe hin noch ihre Waren weg. Das heißt, deutlich gesteigerte Logistikkosten.
Es soll, trotz beschleunigter Verfahren, mindestens 3 Jahre dauern, bis eine neue Brücke steht. Die Rahmedetalbrücke ist ein Extrembeispiel, aber sie ist bei weitem nicht die einzige Brücke in Nordrhein-Westfalen, die saniert werden muss. Experten gehen davon aus, dass rund 30% der Brücken dringend erneuert werden müssen. Das habe man auf Fachebene schon in den 90er Jahren gewusst, sagt der Vorstand vom ADAC Nordrhein, Roman Suthold. Betroffen sind insbesondere die Brücken, die in den 60er, 70er, aber auch in den 80er Jahren gebaut wurden.
Warum? Weil sie in die Jahre gekommen sind zum einen, aber auch, weil die Verkehrsprognosen weit übertroffen worden sind. Zum einen, was das Gewicht der LKWs anging, die waren früher mal so um die 24 bis 28 Tonnen, sind heute um die 40 bis 45 Tonnen und teilweise 60 Tonnen schwer. Aber auch die Anzahl der LKWs, die über die Brücken fahren, hat sich mehr als verdoppelt zu dem, was prognostiziert worden ist. Also die Brücken sind gar nicht für die aktuellen Verkehrsmengen ausgelegt.
Das Problem habe man erst erkannt, als 2013 die Leverkusener Brücke auch in Nordrhein-Westfalen ausfiel. Seitdem gäbe es immerhin kein Erkenntnisproblem mehr, sagt Suthold. Es stünde sogar genug Geld bereit, aber
wir haben nicht genug Fachleute, die die Planungen und auch nachher die Baumaßnahmen umsetzen können. Wir haben wirklich einen Mangel an Baufachleuten, die das sozusagen bewältigen können, die zahlreichen Brücken, die wir sanieren müssen.
Der Verkehrsexperte befürchtet, dass sich das Problem in Zukunft noch eher verschärft, denn viele Fachleute gehen in den nächsten Jahren in Rente. Nordrhein-Westfalen ist auch in der Corona-Krise Stauland Nummer 1 geblieben. Das bevölkerungsreichste Bundesland gilt als verkehrssensibel. Das heißt, eine kleine Störung sorgt sofort für neue Staus. Und Brücken sind Nadelöhre. So werden auch die dringend notwendigen Sanierungen für weitere Staus sorgen. Was kann man also überhaupt tun, um die Verkehrssituation zu entlasten?
Was die Brückenproblematik angeht, muss auf jeden Fall dafür gesorgt werden, dass die Planungszeiten für Brückenersatzbauten viel kürzer sein müssen, als wir das kennen.
Und um den Verkehr insgesamt zu entlasten, fordert der ADAC auch über Corona hinaus, weiterhin Homeoffice zu ermöglichen und den ÖPNV weiter auszubauen. Mona Neubauer, die Vorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen, fordert:
In Anbetracht der Tatsache, dass es wirklich ein dramatischer Bauzustand ist in den Brücken, muss man über Dinge nachdenken, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsreduzierung über die Brücken oder eine Ablastung der Verkehre, also die LKWs mit weniger Ladung nur noch drüber fahren zu lassen. Weil lieber fahren die LKWs langsamer über die Brücken in NRW als gar nicht mehr.
Um den Bau von Brücken zu beschleunigen, legte die NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes im Januar einen 10-Punkte-Plan vor. Er sieht unter anderem vor, dass bei Ersatzneubauten ausnahmslos auf eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden soll. Stoffels von der IHK in NRW begrüßt diesen Plan.
Alles, was dazu führt, dass wir die Verkehrsinfrastruktur schneller als in den bisherigen Planungsverfahren saniert bekommen, unterstützen wir und es wird helfen.
Auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium liefe gut. Der 10-Punkte-Plan der NRW-Verkehrsministerin könne ein erster Schritt sein, sagt Grünen-Vorsitzende Neubauer. Wichtiger sei aber eine Priorisierung der Investitionen.
Also ein klares Bekenntnis für Investitionen in Erhalt statt Neubau. Eine klare Zusage von Investitionen in das Ermöglichen von weiteren Wegen, also Reaktivierung von Bahntrassen und so weiter und so fort. Wir brauchen Entlastung und Verteilung der Verkehre und nicht sozusagen weiter die Logik, Hauptsache die neue Umgehungsstraße kommt.
Für die Menschen in Lüdenscheid allerdings kommen alle diese Pläne zu spät. Sie werden noch lange mit dem Lärm vor ihrer Haustür leben müssen. Und mittelfristig ist eine Entlastung für das Stauland NRW auch nicht absehbar.
Felicitas Böselager über das Problem mit maroden Brücken. Und gleich gehen wir ins Wasser. Auch dort sind die Verkehrswege zuweilen ganz schön oll, aber da werden die Probleme anders gelöst. Marode Straßen und Brücken. Wir reden heute im DLF-Magazin über Verkehrswege und ihre Probleme. So manche Stadt kommt jetzt auf die Idee, als Alternative zum Asphalt die Wasserstraßen mehr zu nutzen. Wie zum Beispiel Köln. Da wird überlegt, wie in Hamburg, Wasserbusse einzusetzen. Aber der Rhein bei Köln hat eine starke Strömung. Das muss erstmal ausprobiert werden. Wasserstraßen gelten als umweltfreundlich, aber um sie richtig nutzen zu können, braucht es an vielen Stellen Schleusen und Wehre. Von denen sind viele älter als 100 Jahre und schon ganz schön klapprig. Der Main-Donau-Kanal hat Schleusen. Die sind nur halb so alt, aber trotzdem müssen sie repariert werden. Und das bei fließendem Verkehr, weil der Kanal eine Großschifffahrtsstraße ist von Rotterdam ans Schwarze Meer. Die kann man nicht einfach mal so eben sperren, wie vielleicht eine Autobahnbrücke. Michael Watzke hat sich das an der Schleuse Kriegenbrunn in Erlangen angesehen.
Marco 1, das ist Nürnberg-Schleuse. Guten Tag.
Ein rumänisches Frachtschiff auf dem Main-Donau-Kanal meldet sich bei Schichtleiter Rudolf Müller auf der Schleuse Kriegenbrunn.
Ja, Marco 1, ich habe gerade noch Reparaturen an der Schleuse. Ich frage mal kurz nach, wie lange es dauert, melde mich dann gleich wieder.
Müller greift zum Telefon und fragt das Bauteam an der Kanalschleuse bei Erlangen, wann der rumänische Frachter einfahren darf.
Schatzki? Ja, der Rudi. Du, ich krieg Schifffahrt aus dem Hafen raus. Wie schaut's denn aus?
Ja, wenn du sagst, wir müssen, dann brechen wir ab.
Ihr seid unter Wasser? Ja, dann schleuse ich hoch.
Dann kannst du loslegen.
Bis gleich. Danke.
Auf einem Bildschirm verfolgt Müller, wie sich die Schleusenkammer langsam mit Wasser füllt, damit das 100 Meter lange Frachtschiff auf dem Weg zum Schwarzen Meer fast 20 Meter Höhendifferenz überwinden kann. Der rumänische Frachtkapitän hat es eilig.
Das sind alles Unternehmer, die wollen so schnell wie möglich von A nach B. Und wenn wir die Kammer klarstellen, dann sind die natürlich glücklich. Und wenn wir es nicht schaffen, weil viel Verkehr ist, dann sind sie unglücklich. Aber das wollen wir ja gar nicht. Ne?
Das Problem? An den 16 Schleusen des Main-Donau-Kanals kommen Verzögerungen durch Bauarbeiten immer häufiger vor. Die Schleusen sind zwischen 50 und 60 Jahre alt. Eigentlich kein Alter für Wasserbauten, sagt Andreas Bayer von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.
Die Planung von solchen Ingenieurbauwerken geht normalerweise von einer Lebensdauer von 100 Jahren aus. Das hat diese Schleuse ja noch lange nicht erreicht.
Trotzdem wird sie demnächst durch eine neue Schleuse ersetzt. Der Grund dafür liegt in der Tiefe. Bauingenieur Bayer führt uns in die Maschinenhalle unterhalb des Grundwasserspiegels. Hier fließt an den Betonwänden ein kleiner Bach entlang, der dort nicht hingehört.
Hier sieht man ganz gut, dass es eben bestimmte Bereiche der alten Schleuse gibt, die Undichtigkeiten aufweisen. Das kommt daher, dass man damals, als die Schleusen gebaut wurden, mit so großen Hubhöhen noch keine Erfahrung hatte und die Kräfte so ein bisschen an bestimmten Stellen unterschätzt hatte. Es war in den 60er, 70er Jahren auch Mode, materialsparend und schlank zu bauen. Das hat sich dann später gerecht, weil eben gerade diese Wasserbauwerke mit großen Kräften zu tun haben.
Welche Kräfte hier am Werk sind, kann man sich leicht vorstellen, wenn man von der Kommandobrücke aus zuschaut, wie das Wasser in die Schleusenkammer fließt. Dabei sind die fränkischen Schleusen nicht mal die größten, sagt Schichtleiter Müller.
Also Nürnberg ist unsere Bonsai-Schleuse, die kleinste Schleuse, die wir von Kriegenbrunn aus bedienen. Die hat ja gerade mal 12 Meter Hubhöhe. Hier haben wir 18,30.
Es sind 40.000 Kubikmeter. Wenn man sagt, eine Badewanne hat vielleicht so 100 Liter, dann wären das etwa 400.000 Badewannen.
Also fast eine 500.000 Badewannen voll Flusswasser. Eine Wassersäule von 18 Metern Höhe, die gegen die Betonwände drückt. Im Maschinenraum tröpfelt es an vielen Stellen. Bauingenieur Bayer steht in einer Pfütze und deutet auf Tropfsteinstalaktiten aus Kalk, die in den Seitenkammern von der Decke hängen.
Wir haben diese Schäden, die aufgetreten sind, zum Glück rechtzeitig erkannt. Alle 6 Jahre werden die Schleusen trockengelegt zum Besichtigen. Wir haben dann eben festgestellt, dass hier Defizite vorhanden sind und haben schon 2009 mit der Planung der neuen Schleuse dann begonnen, sodass wir eben davon ausgehen, dass wir rechtzeitig die neue Schleuse fertigstellen werden, bevor hier bei der alten Schleuse ein kritischer Zustand erreicht wird.
Ein solch kritischer Zustand könnte nicht nur eine gefährliche Flutwelle auslösen, er würde auch die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal zum Erliegen bringen. Die Wasserstraße verbindet den Hafen Rotterdam an der Nordsee mit dem Schwarzen Meer in Rumänien. Es ist eine Art europäischer Suezkanal, für den es keine Ausweichroute gibt.
Also auf dem Main-Donau-Kanal werden jährlich so zwischen 3,5 und 5 Millionen Gütertonnen transportiert. Dazu kommen Kreuzfahrtschiffe, es sind fast 2000 Kreuzfahrtschiffe, die jährlich den Main-Donau-Kanal passieren. Das würde dann alles wegfallen. Das würde, glaube ich, dann schon zu einer kräftigen Zunahme des Lkw-Verkehrs hier auf der A3 zum Beispiel, auf der Autobahn führen. Wenn man sich vorstellt, dass ein Schiff etwa 80 Lkw auf der Autobahn ersetzen kann, das ist schon eine gigantische Dimension, die dann da auf uns zukommen würde.
Als die Bundesrepublik und der Freistaat Bayern in den 60er Jahren den Main-Donau-Kanal bauten, gab es heftigen Widerstand von Umweltschützern. Heute helfe die Wasserstraße beim Klimaschutz, findet Bayer.
Das Schiff ist unter den Verkehrsträgern das umweltfreundlichste mit dem geringsten Treibhausgasausstoß pro transportierte Gütertonne.
Dabei ist die Kapazität des Kanals noch längst nicht ausgelastet. Das Problem: Containerschiffe können wegen der niedrigen Brücken nur 2 Stockwerke hoch beladen werden. Das rechnet sich für viele Kapitäne nicht. Für andere Transportgüter dagegen ist der Kanal perfekt, sagt Schleusenschichtleiter Müller. Bei ihm kommt alles vorbei.
Dünger für die Landwirtschaft, Mais aus Ungarn nach Rotterdam, große schwere Güter, Transformatoren, große Konstruktionsteile, Windräder, ist für ein Schiff ja ganz leicht zu transportieren. Auf der Straße Riesenprobleme.
In den kommenden Wochen beginnt das Wasserstraßenneubauamt in Aschaffenburg mit der Ausschreibung der neuen Schleusen. Das Projekt stellt bautechnisch eine gewaltige Herausforderung dar, erklärt Bauingenieur Bayer, der die Planung leitet. Von der Schleusenbrücke Kriegenbrunn aus deutet er auf ein noch unbebautes Grundstück.
Die neue Schleuse wird neben der alten gebaut werden, und zwar auf der gegenüberliegenden Seite. Das hat damit zu tun, dass wir dort den besten Platz zur bestehenden Schleuse haben, weil wir müssen ja die neue Schleuse wieder an den Kanal anbinden. Das heißt, die Schiffe müssen dann von dem bestehenden Kanal wieder in die neue Schleuse fahren können. Und wir können nicht an der gleichen Stelle bauen, weil während der Schleusenbauzeit die alte Schleuse die ganze Zeit in Betrieb bleiben muss, damit der Schiffsverkehr nicht zum Erliegen kommt.
All das wird teuer. Allein für die beiden neuen Schleusen bei Nürnberg veranschlagt Bayer rund 600 Millionen Euro. Auch die Stauwehre an der Donau und dem Main müssen erneuert werden. Insgesamt werden in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro fällig. Andreas Bayer hofft, dass der Bund als Betreiber des Kanals die Mittel rechtzeitig zur Verfügung stellt. Wenn man zu lange warte, werde es am Ende nur noch teurer. Die neuen Schleusen werden effizienter und langlebiger als die alten, verspricht er.
Wir haben so ein paar Verbesserungen, die einfach aus den Erfahrungen resultieren. Zum Beispiel wird unsere neue Schleuse ein starkes Augenmerk auf Wartungsfreundlichkeit haben. Das ist jetzt bei der alten Schleuse, gibt es so ein paar Sachen, die die Wartung und Reinigung erschweren, und das werden wir halt bei der neuen Schleuse verbessern.
Wenn alles läuft wie geplant, werden die neuen Schleusen im Jahr 2031 eingeweiht. Sie sind nur der Anfang von gewaltigen Infrastrukturinvestitionen, die an den deutschen Wasserstraßen in den nächsten Jahren fällig werden.
Michael Watzke über Schleusen und Wehre und wie sie erneuert werden. So manche in Deutschland warten sehnlich auf den 1. Oktober, wenn der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird und die Minijob-Lohngrenze auf 520 Euro steigt. Die Zahl der Geringverdiener in Deutschland ist zwar in den vergangenen Jahren kleiner geworden, aber das ist regional sehr unterschiedlich. Aufgedröselt steht das alles in einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Weniger als 2.284 Euro haben danach zum Beispiel in Wolfsburg nur 6,4% der Arbeitnehmer. Aber wenn man in den Saale-Orla-Kreis schaut, im Südosten von Thüringen, da liegt der Anteil derer, die im sogenannten unteren Entgeltbereich verdienen, bei 40%. Da öffnet sich die soziale Schere, und das sieht man auch zum Beispiel in Pößneck im Saale-Orla-Kreis. Der Marktplatz ist liebevoll restauriert, die Ladenlokale in der Umgebung stehen leer. Henry Bernhard hat dort zwei Menschen getroffen, die finanziell gerade so über die Runden kommen.
Sven Köhler lebt etwas außerhalb des Zentrums von Pößneck in einem Neubaugebiet.
Es sind 77 Stufen.
Oben im 5. Stock hat man eine wunderbare Sicht über die Stadt. Köhler ist 50, alleinerziehend. Einer seiner drei Söhne wohnt noch bei ihm. Nach der 10. Klasse hat Köhler Baufacharbeiter gelernt und hat es gleich nach dem Mauerfall im Westen probiert, am Chiemsee.
Aber ich bin da nie angekommen. Das war mir immer irgendwie so von oben herab, ne? So mir die Wessis, ihr die Ossis. Und das hat mir nicht gefallen. Hier, das Miteinander ist auch nicht mehr so wie früher. Aber immer noch anders als, glaube ich, wenn man darüber geht.
Auch zurück in Pößneck hat er nicht schlecht verdient damals. War viel auf Montage.
Ich habe lange im Bau gearbeitet, dann im Tiefbau. Im Tiefbau war ich ungefähr 25 Jahre. Aber irgendwann muss man sich da verabschieden. Vom Alter her ist es dann irgendwann nicht mehr machbar. Dann merkt man halt auch jeden Knochen nach 25 Jahren.
Und dann kam vieles zusammen. Die Trennung von seiner Frau, Drogen, Hartz IV, die neue Arbeit für eine Zeitarbeitsfirma. Außerhalb seines gelernten Berufs, ohne Zuschläge, lief es da finanziell schlechter. Inzwischen arbeitet er bei Rewe in der Getränkeabteilung. Der Mindestlohn war und ist ein Segen für Köhler. Dennoch, die Miete für die 60 Quadratmeter Wohnung, die laufenden Kosten, alte Schulden, die er noch abstottern muss, viel bleibt dann nicht.
Am Monat, also die letzte Woche wird dann immer die Woche, wo wir nicht Hunger leiden, aber wo wir schon gucken müssen, was wir uns einkaufen. Ich hole mir dann einfach noch Brötchen und Brot und ein bisschen was zum Drauflegen. Ne? Und dann wird halt meine Woche nicht gekocht. Aber wir kommen hin, ohne dass jemand Hunger leiden muss.
Im Saale-Orla-Kreis verdient man im Schnitt 2.448 Euro im Monat. Knapp 1.000 Euro unter dem bundesdeutschen Mittelwert. 4 von 10 Arbeitnehmern hier gehören wie Sven Köhler zu den Geringverdienern, müssen also mit weniger als 2/3 des mittleren monatlichen Bruttolohns klarkommen. Bei den Frauen sind es sogar 52%. Eine von ihnen ist Steffi Albert in Bad Lobenstein, kurz vor der thüringisch-bayerischen Grenze. Sie ist im letzten Jahr der DDR geboren und hat Mitte der Nullerjahre ihren 10. Klasseabschluss gemacht. Damals sah es mit Lehrstellen schlecht aus.
Und dann hatte ich leider ein Jahr nichts. Da hatte ich eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gemacht und habe dann eine Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin Fachrichtung Umweltschutztechnik gemacht, habe aber leider da in die Richtung keine Arbeit gekriegt.
Und so landete sie bei einer Leiharbeitsfirma.
Ich bin sozusagen Produktionshelferin. Da kann ich dann auch wirklich in verschiedenen Firmen eingesetzt werden. Jetzt bin ich momentan im Feingusswerk bei uns in Lobenstein. Es ist zwar ein bisschen heiß, aber ansonsten sehr schön da. Die Zeit vergeht schnell. Ich kriege, glaube ich, an die 9,95 Euro ist bei uns jetzt der Lohn.
Und damit 13 Cent über dem Mindestlohn.
Früher war es, abgesehen davon, zwischen 1.100 und 1.600 Euro mit der Nachtschicht dran. Die habe ich jetzt nicht mehr, das fällt weg. Ich sage trotzdem immer noch lieber weniger Geld als zu wenig Freizeit und meine Freunde nicht treffen können.
Steffi Albert kommt mit wenig Geld klar. Ihre Wohnung misst nur 38 Quadratmeter, sie heizt nur wenig, leistet sich kaum etwas.
Ich überlege immer erst, ob ich es überhaupt brauche. Meistens komme ich dann auf den Schluss, nein, ich brauche es nicht, dann ist es auch egal. Aber manchmal spiele ich doch ganz gerne auch mal ein paar Videospiele. Und einige sind doch sehr teuer mittlerweile. Dann warte ich meistens, bis sie dann älter sind und günstiger werden.
Der Saale-Orla-Kreis ist sehr waldreich, sehr kurvig, sehr kleinteilig. Es gibt keine größeren Städte, keine Industriekerne. Viele der besser Qualifizierten sind seit 1989 abgewandert. Ralf Karlich, Landtagsabgeordneter der Linken und guter Kenner der Region, erzählt von seinem Sohn, der in England lebt.
Und das war der erste Jahrgang, der nach der Wende zum Gymnasium gegangen ist, nach der 4. Klasse. Und der Jahrgang ist auf 3 Mädle in der ganzen Welt verstreut. Ein Grund dafür sind auch Löhne und Ausbildungsplätze, die eben zu dem Zeitpunkt ganz mies waren oder eben gar nicht vorhanden waren.
Wer wohnt in keinem Eigenheim, wer fährt keinen Benz, das ist die gescheiterte Existenz.
Am 1. Mai letzten Jahres auf dem Marktplatz in Pößneck. Der Videoschwenk zeigt 14 Leute vor dem Stand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das Duo Kalter Kaffee spielt ihnen auf. 6 Polizisten stehen gelangweilt daneben. Mit dabei ist auch Konstanze Truschinski, die Vorsitzende des DGB im Saale-Orla-Kreis. Sie macht die Branchenstruktur und das Fehlen von Großbetrieben im Kreis für die niedrigen Löhne verantwortlich. Und die Politik der Thüringer Landesregierungen in den 90er und Nullerjahren mit niedrigeren Löhnen, um Investoren zu werben. Dazu käme:
Die Arbeitnehmer kämpfen nicht um ihre Löhne. Also es gibt wenig Organisation in manchen Betrieben und mit wenig Organisation gibt es natürlich dann auch niedrigere Löhne. Tarifbindungen in den Betrieben hängt dem halt auch vom Organisationsgrad ab.
Ein Beispiel, wie es auch gehen kann, ist die Firma R&R Beet GmbH in Bad Lobenstein, die Absaug- und Filteranlagen für die Großindustrie herstellt und weltweit exportiert. Europaweit hat die Firma 375 Mitarbeiter, davon 160 am Firmenstammsitz in Bad Lobenstein. 25 weitere Leute würden sich sofort einstellen, sagt Pierre Engemann, Geschäftsführer. Aber
Niedriglohn oder Grundlohn, das wird nie ein Thema für uns sein, weil wir schon immer da mehr bezahlt haben. Es ist halt trotzdem schwierig, jemand, ich sag mal, aus einer Großstadt hierher zu uns aufs Land zu ziehen, weil halt da auch bestimmte Dinge halt nicht so gegeben sind, wie es halt viele junge Menschen heute wollen. Und wenn der Nahverkehr ein bisschen besser ausgebaut wäre, dass wir bessere Anbindung auch zu anderen großen Städten hätten, dann wäre das auch für uns hier als Unternehmer einfacher, Personal entsprechend zu akquirieren.
Der niedrigste Lohn für Ungelernte bei R&R Beet läge heute schon bei 12,50 Euro, also erheblich über dem Mindestlohn. Qualifizierte Leute holen sie inzwischen aus Tschechien, der Slowakei, Rumänien. Manche mit Familie, andere als Wochenendpendler.
Wir haben eigene Wohnungen, mehrere hier in Bad Lobenstein. Wir haben auch ein eigenes Arbeiterwohnheim, wo wir dann unsere ausländischen Kollegen unterbringen. Wir werden ab 1. Juli die 36-Stunden-Woche einführen. Wir zahlen 30 Tage Urlaub, alles das, was ein großer Mittelständler macht.
Und die 36 Stunden könnten die Mitarbeiter auch an 4 Tagen arbeiten und haben dann 3 Tage Wochenende. Es geht also auch anders im Niedriglohnkreis Saale-Orla.
Henry Bernhard über Menschen, die als Geringverdiener kaum über die Runden kommen. Die soziale Schere in Deutschland geht weit auf. Wenn man von Pößneck kommt und in Baden-Württemberg Station macht, wird man dort ganz andere Töne hören als in der Heimat. Und kaum Menschen finden, die nur schwer über die Runden kommen. Im Ländle brummt die Wirtschaft, hat meine Kollegin Katharina Thoms lachend gesagt. Ja, sagt sie, das klinge abgedroschen, aber sogar in der Corona-Krise und trotz eines Mangels an Computerchips steht das Land gut da. Baden-Württemberg gehört zu den Bundesländern, in denen die höchsten Gehälter gezahlt werden. Und Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass das Wirtschaftswachstum dort Ende des Jahres wieder vor Krisenniveau erreicht. Im Landkreis Böblingen bei Stuttgart kann man besonders gut verdienen. Autohersteller und Zulieferer sorgen da für den Wohlstand. Katharina Thoms hat sich das genauer angesehen.
So, hier sind wir jetzt in einem der Prüfräume, die wir hier haben.
Christoph Schelhammer zeigt auf zwei weiße Metallcontainer in der großen Firmenhalle. Da drin werden im Schnelldurchlauf Batterien für E-Autos geprüft, erklärt der Verkaufsleiter des Ingenieurdienstleisters Bertrand.
Wir simulieren hier die Lebensdauer einer Batterie mit üblichen Lade-Entladezyklen.
Für Autofirmen. Aber die Bertrand AG hat auch Luftfahrtunternehmen oder die Medizintechnik als Kunden. Die Firma ist einer der größten Ingenieurdienstleister in Europa. Ein typisch schwäbischer Global Player. Außerhalb der Branche kaum bekannt, aber mit mehr als 12.000 Beschäftigten und Standorten weltweit. Gegründet in den 70ern.
Damals noch sehr, sehr klein.
Und schnell gewachsen. Eben auch dank unmittelbarer Nachbarschaft zu den Großen in der Autobranche, den Maschinenbauern im Speckgürtel von Stuttgart im Kreis Böblingen. Dort ist die 9000 Einwohnergemeinde Ehningen Firmensitz von Bertrand. Ein Standort, der sich lohnt für die Beschäftigten. Im Schnitt verdient man hier im Kreis Böblingen 62.000 Euro im Jahr. So das Statistische Landesamt Baden-Württemberg. Das liegt weit über dem Bundesschnitt. Und in der Metall- und Elektrobranche sind es nochmal einige tausend Euro mehr Durchschnittslohn im Jahr. Bertrand zahlt marktübliche Löhne. Mehr verrät die Firma nicht. Aber gerade wegen der hohen Löhne gehe es auch nur mit einer Mischkalkulation.
Wir haben Standorte in Rumänien, wir haben Standorte in China. Wir haben Partner in osteuropäischen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, um natürlich dem Kostendruck und dem Kostenwettbewerb Rechnung zu tragen.
Am Standort Ehningen arbeiten mehrere tausend Menschen. Auch hier keine genauen Zahlen. Und trotz Internationalität, Christoph Schelhammer hat eine ziemlich klassische Biografie für die Branche hier.
Ich komme aus Bohndorf im Landkreis Böblingen, wohne also auch hier im Landkreis, bin seit 2007 im Unternehmen. Damals gestartet als Teamleiter in der Elektronikentwicklung. Und so gibt es natürlich in einem Unternehmen wie Bertrand unheimlich viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich zu entfalten.
Ortsmitte von Ehningen. Fachwerkhäuser wechseln sich ab mit Ladengeschäften und neueren Mehrfamilienhäusern. Ehningen hat eine direkte Anbindung nach Stuttgart mit der S-Bahn und über eine eigene Autobahnauffahrt. Das und die lokale Wirtschaft machen den Ort extrem attraktiv zum Wohnen. Inzwischen eher ein Problem.
Ich habe extrem hohe Mietkosten, ich habe extrem hohe Grundstückskosten, ich habe extrem hohe Baukosten. Also das gleicht sich letztlich ja auch irgendwo an.
Lukas Rosengrün, Bürgermeister der 9000 Einwohnergemeinde Ehningen.
Ich habe hier mittlerweile Grundstückspreise von über 1000 Euro pro Quadratmeter. Und die Nachfrage ist einfach extrem hoch. Die Menschen sind froh, wenn sie Wohnraum finden im Landkreis Böblingen, in Ehningen. Ja, jede Wohnung, die hier gebaut wird, könnte wahrscheinlich 10-mal verkauft werden. Jeder Bauplatz könnte 100-mal verkauft werden. Es gibt quasi da gar keinen Markt mehr bei uns.
Die Losung für die Zukunft? Verdichten, weil die Flächen endlich sind. Trotzdem ist Ehningen in den vergangenen Jahren gewachsen. Das Leben hier ist immer noch ein bisschen günstiger als direkt in der Landeshauptstadt nebenan.
Keine Zwiebel und kein Peperoni.
Ein Döner kostet 4 Euro, ein Haarschnitt 35 Euro. Und dem 37-jährigen Bürgermeister fällt eine Menge ein, was seinen Ort attraktiv macht.
Wir haben 3 Sporthallen und eine Ringerhalle. Ja, wir haben umfangreiche Räumlichkeiten für unsere über 80 Vereine, die wir hier am Ort haben, und wir stellen die wirklich unseren Vereinen in allergrößten Teilen wirklich kostenlos zur Verfügung.
Außerdem gibt es eine Schwimmhalle, eine neue Stadtbibliothek, eine weiterführende Schule. Möglich machen das die hohen Gewerbesteuereinnahmen.
Wir haben ein Haushaltsvolumen von knapp 30 Millionen Euro.
Reinhold Weber ist Historiker an der Uni Tübingen und stellvertretender Direktor der Landeszentrale für politische Bildung im Land. Die typisch baden-württembergische Wirtschaftsstruktur ist historisch gewachsen.
Weil das wirklich Entwicklungspfade sind, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Und das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass der Südwesten traditionell eben geografisch gesehen ein wasserarmes Gebiet ist. Das heißt, die frühen Industrien mussten dorthin, wo Wasser zur Verfügung steht.
Die neu entstehenden Textil- und später Maschinenfabriken haben sich über den ganzen Südwesten verteilt.
Kleine Strukturen, kleine Besitzverhältnisse in der Landwirtschaft. Das heißt, die Leute bleiben gebunden an ihren Boden, an ihren kleinen Grundbesitz, den sie bewahren. Man nennt das im Südwesten die sogenannten Mondscheinbauern. Also die, die tagsüber in der Industrie arbeiten und die abends aber dann teilweise eben, wenn schon der Mond aufgegangen ist, noch ihre kleine Landwirtschaft umtreiben. Und da kommt diese Dezentralität her, die wir heute noch haben, die wir heute als Stärke empfinden.
Das blieb so auch mit der aufkommenden Autoindustrie, den Zulieferern, die sich in der Nähe angesiedelt haben, der Chemie, der Medizintechnikbranche.
Und natürlich ist Bildung ein ganz großer Faktor schon immer. Weil eben wenig Rohstoffe da sind, weil wenig Energie da ist, hat man von Anfang an gewusst, wir müssen auf das setzen, was die Menschen in den Köpfen haben.
So, hier sind wir jetzt in einem von drei Hardware-in-the-Loop-Testhäusern, die wir haben.
Obere Etage im Bertrandwerk. Manager Christoph Schelhammer zeigt auf lange Reihen von kühlschrankgroßen Servern. Hier wird in Dauerschleife die Elektronik geprüft, die später in Autos laufen wird. Das Unternehmen kämpft wie alle in der Region um Nachwuchs, nicht nur in der Nähe.
Wir gehen sehr frühzeitig an die Hochschulen, schauen, dass wir mit Abschlussarbeiten, mit Kooperation mit den Hochschulen die jungen Ingenieure frühzeitig für uns interessieren, ihnen Möglichkeiten aufzeigen.
Jeder Dritte im Kreis Böblingen arbeitet heute in der Forschung und Entwicklung. Die praktische Nähe der Firmen hier könnte auch zum Problem werden. In der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg könnte in 10 Jahren jeder vierte Arbeitsplatz unbesetzt bleiben, weil Fachkräfte fehlen. Und Firmen müssen in Zukunft deutlich mehr bieten als hohe Löhne.
An das Arbeitsumfeld ändern sich die Ansprüche. Was von sehr flexible Arbeitszeiten hat, dass man Homeoffice ist eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Früher hat man das nur irgendwie als Highlight rausgestellt. Das hat sich sicherlich etwas verändert, aber da gehen wir auch natürlich mit der Zeit.
Katharina Thoms über die Vielverdiener im Südwesten. Das war das DLF-Magazin an diesem Donnerstag. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Heidrun Wimmersberg zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer und das ganze Team wünscht Ihnen noch einen informativen Radioabend.